LoRa München, Ihr freier Radiosender in München. Journalismus mit Anspruch auf Veränderung. Und zwar ökologisch, politisch, gesellschaftlich. In unserem bunten Programm aus der Münchner Zivilgesellschaft berichten wir über alles, was uns und Sie bewegt.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Diktatur des Monetariats. Am Mikrofon und hinter der Schreibmaschine sitzt wie immer euer Ulrich Seibert. Neoliberalismus, das ist das System der maximalen Freiheit. Für alle diejenigen, die Kapital haben. Nur für diejenigen, die Kapital haben. Leute, die Kapital haben, dürfen beinahe alles machen. Auch zu Lasten ihrer Mitmenschen. Das widerspricht zwar dem zivilisatorischen Freiheitsbegriff, denn demgemäß würde die eigene Freiheit dort enden, wo die des Nächsten beginnt. Aber das ist dennoch der Freiheitsbegriff von Union und FDP. Wir anderen haben gewisse Freiheiten, solange wir finanziell unabhängig sind. Alle anderen, die auf ihr mageres Einkommen aus dem Billiglohnjob oder gar auf Sozialleistungen angewiesen sind, kennen Neoliberalismus als ein System des Zwangs, der Unterwerfung unter gesetzlich verordnete Willkür, Demütigung und ein System der Ausbeutung. Frei nach dem Motto der Musketiere, alles für wenige und wenig für alle. Das gilt national und erst recht international. Interessanterweise haben sich die Bürgerinnen und Bürger dem System, teils anders als in staatskapitalistischen Formen, was wie in China oder Russland massive Überwachung und Kontrolle seitens staatlicher Behörden mit sich brachte, freiwillig unterworfen und sie wählen sehr zuverlässig die Parteien, die sich dem Neoliberalismus mehr oder weniger freiwillig verschrieben haben. CDU, CSU, FDP, Grüne, SPD und AfD. Sie alle sind Garanten des Fortbestands des Neoliberalismus. Sie alle haben in Regierungsverantwortung und oder Opposition die Wunschlisten der neoliberalen Akteure abgearbeitet und wurden so selbst zu solchen. Das bringt uns direkt zum Thema der heutigen Sendung, die Akteure des Neoliberalismus. Wer genau sind diese Menschen eigentlich, denen die alten Werte der Zivilisation, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dermaßen egal sind, dass sie es bevorzugen, daran mitzuarbeiten, die Zeit zurückzudrehen, Menschen von der Teilhabe am Erfolg einer Volkswirtschaft auszuschließen, wie das in den guten alten Zeiten des Absolutismus oder der Leibeigenschaft der Fall war, und Profite um jeden Preis zum Maß aller Dinge zu erheben. In der letzten Sendung haben wir uns mit einem Mann aus der Riege der Superreichen beschäftigt, nämlich dem Microsoft-Gründer und selbsternannten Philanthropen Bill Gates. Die Sendung könnt ihr wie immer auf der Homepage von Radio LoRa nachhören, sucht einfach nur unter Diktatur des Monetariats. Heute geht es um einige seiner Bediensteten, genauer gesagt um diejenigen, die das gewaltige Vermögen der Superreichen, aber nicht nur der Superreichen, sondern vielleicht auch von euch verwalten. Ich spreche von den Treuhändern des Monetariats, denjenigen also, die sich treuhänderisch um das Kapital ihrer Kunden und um seine Vermehrung kümmern. Ich spreche von den Vermögensverwaltern des Monetariats. Vermögensverwalter erstellen ein Anlageprofil unter Berücksichtigung der Aspekte Rentabilität, also welchen Ertrag bringt das investierte Kapital, Liquidität, wie schnell kann ich notfalls das eingesetzte Kapital zurückholen, und Sicherheit. Bin ich bereit, den Verlust eines Teils oder gar des ganzen eingesetzten Betrags in Kauf zu nehmen? Andere Kriterien wie Umweltverträglichkeit oder Verzicht auf Ausbeutung spielen dagegen keine oder eine sehr untergeordnete Rolle. Anhand dieser Kriterien setzen Sie das Geld Ihrer Kunden, kein eigenes, ein. Sie verdienen dann auf zwei Arten. Erstens durch erfolgsunabhängige Gebühren, die für den Handel mit Wertpapieren erhoben werden. Zweitens durch eine Provision für die erzielten Gewinne. An eventuellen Verlusten sind diese Vermögensverwalter aber regelmäßig nicht beteiligt. Man sieht schon, wenn es gut läuft, heißt es Win-Win. Wenn es dagegen schlecht läuft, Win-Lose. Win für den Vermögensverwalter, der immer noch erfolgsunabhängige Gebühren nimmt, und Lose für den Kunden.
Unterstützen Sie das Programm von LoRa München durch ein Hörerabo. Werden Sie Mitglied im LoRa Förderverein
für nur 60 Euro im Jahr.
Oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter der Telefonnummer 480 2851 oder unter lora924.de. LoRa München, Ihr freies Radio auf 92,4.
Und hier ist wieder euer Ulrich Seibert. Ihr hört die Sendung Die Diktatur des Monetariats und wir befassen uns heute mit dem Thema BlackRock, der führende Treuhänder des Monetariats im Themenkomplex Die Akteure des Neoliberalismus. Es freut mich außerordentlich, dass ich jetzt online zugeschaltet einen der führenden Experten zum Thema BlackRock begrüßen darf, Herrn Dr. Werner Rügemer, Buchautor und Journalist aus Köln. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, viele Grüße.
Du warst ja schon öfter Interviewpartner bei Radio LoRa, dennoch möchte ich dich bitten, dich kurz vorzustellen, also beruflicher Werdegang und Stationen auf dem Weg, aktuelle Projekte, was dir halt so einfällt.
Also ich habe in München, Tübingen, Berlin, Paris Germanistik, Romanistik, Philosophie und dann auch ansatzweise Ökonomie studiert.
Aber die Theologie fehlt nach Goethe.
Ja, die fand ich in der Philosophie aufgehoben. Und also ich betrachte die Philosophie höherwertig so. Und dann war ich im öffentlichen Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Deutschlandfunk, Südwestrundfunk und so weiter, gut unterbringen mit stundenlangen Sendungen und so weiter. Das dauerte ungefähr 15 Jahre. Und dann
Du hast ja dann eine ganze Menge Bücher verfasst, in denen dann du jeweils einen Aspekt des Neoliberalismus herausgegriffen und quasi seziert hast. Also deine Themen waren ja beispielsweise Privatisierung, Berater, Ratingagenturen und ihre Macht, Banker oder Arbeitsunrecht. Du hast Methoden und Hintermänner des Neoliberalismus benannt und, wenn man das so sagen darf, Verbrechen gegen die Menschlichkeit öffentlich gemacht, an deren Verfolgung ein Gemeinwesen wie das unsere ja eigentlich allerhöchstes Interesse haben sollte.
Dafür fand ich eben damals noch im öffentlichen Rundfunk auch Möglichkeiten, wenn auch sozusagen eher am Rande, jetzt nicht in den großen Massensendungen zur besten Sendezeit, aber immerhin, da gab es noch so Redaktionen und Nischen, wo man das machen konnte. Aber auch das ging dann zu Ende. Durch die Bücher übrigens, da konnte ich mich, weil ich da oft das als Einziger gemacht habe, also zum Beispiel Ratingagenturen mal kritisch hinterfragen, wem gehören die überhaupt und so weiter. Ne? Und dann galt ich dann zum Beispiel für Magazinsendungen wie Panorama oder so, Frontal 21 als Experte, ne? Und wurde dann auch interviewt und so. Aber wie gesagt, das ist seit spätestens 2005 zu Ende. Und meine aktuelle Schwerpunktbeschäftigung ist eben mit dem Buch Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts, dann eben die konkrete Benennung der heute wichtigsten kapitalistischen finanziellen Akteure, die in der Regel in den Leitmedien auch von, was weiß ich, Bundeskanzlern und so weiter, mehr ganz abstrakt als die Finanzmärkte oder so anonym irgendwie verschwafelt werden.
Das ist ja genau das Thema dieser heutigen Sendung, nämlich die Hintermänner, die Gesichter hinter Neoliberalismus. Dein letztes Buch heißt ja BlackRock und Co. enteignen, auf den Spuren einer unbekannten Weltmacht. Erschienen ist es letztes Jahr im Nomen Verlag Frankfurt für geradezu antikapitalistische 12 Euronen. Und außerdem bist du der Mitbegründer der Initiative BlackRock Tribunal, deren Aktivitäten kann man unter der Website www.blackrocktribunal.de nachlesen. Worum konkret ging es da?
Ja, also ich habe das eben so mal zusammengestellt, wer nach dieser sogenannten Deregulierung der Finanzwelt der Banken, ne, angefangen durch diesen netten Saxophonspieler in den USA namens William Clinton. Und da sind dann eben, ne, und das war dann bis heute eigentlich der breiten Öffentlichkeit, auch den kritischen Menschen, weitgehend unbekannt geblieben, ne? Weil da hat sich neben und über den Banken sozusagen ein ganz neuer Typ von Finanzakteuren herausgebildet, die wiederum untereinander auch unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Also die oberste Etage, das sind eben BlackRock und Co., die allergrößten. Und dann gibt es darunter zweite Liga, die sogenannten Private Equity Investoren, Heuschrecken, ja, und da kommt an dritter Stelle auch wieder mit einem anderen aggressiven, kurzfristigen Geschäftsmodell die Hedgefonds. Und dann kommen, ja, immer sind sie ja auch noch da, die privaten Banken. Aber die gehören ja inzwischen BlackRock und Co. Und ja, und dann gibt es noch, was ich nenne, die zivile Privatarmee dieser neuen großen Finanzakteure, nämlich also die Unternehmensberater wie McKinsey und Accenture und die großen Wirtschaftskanzleien wie White & Case und Freshfields und
Ratingagenturen.
Ratingagenturen natürlich und die großen PR-Agenturen und die sogenannten Wirtschaftsprüfer, ja, wobei ich Prüfer immer in Anführungszeichen schreibe, ja, und so, ne, die sind immer dabei, wenn BlackRock und Co. sozusagen Unternehmensfusionen machen, wie Bayer und Monsanto, ne, das sind diese Spezialisten, Wirtschaftsprüfer, Anwälte, Unternehmensberater, die machen dann da auch gleichzeitig immer ihr hoch honoriertes Geschäft. Und ja, und das, was ich auch da als für ganz wichtig halte, diese privaten Berater, die sind seit 10, 20 Jahren auch zu den Dauerberatern der Regierungen, der Ministerien geworden. Ein bisschen bekannt ist es beim Verkehrsministerium, also
Verteidigung.
McKinsey hat da also beraten, wie die Bundesregierung am besten welche Waffen kauft. Und McKinsey hat das Ministerium von Seehofer beraten, wie man Flüchtlinge am schnellsten wieder los wird und so weiter.
Okay, also das heißt, es geht in erster Linie um das Netzwerk, das quasi die neoliberalen Akteure da um sich herum geschaffen haben, das heute die Welt im Wesentlichen gestaltet. Darf ich mir eine ganz platt provokante Frage erlauben? Ist BlackRock deiner Ansicht nach ein Produkt des Neoliberalismus oder ist es vielmehr umgekehrt, dass Neoliberalismus in seiner heutigen Form die Konsequenz aus Firmen und Akteuren wie BlackRock ist?
Ja, also man könnte sagen beides, also weil BlackRock und Co. und was weiß ich, 5000 andere in dieser unterschiedlichen Landschaft mit Heuschrecken und Hedgefonds und so weiter, die haben sich sozusagen selbsttätig aus den bisherigen, zunächst aus den Wall Street Banken herausentwickelt. Ne, und die hatten mehr Freiheiten oder die haben sich diese Freiheiten genommen. Die haben nicht unbedingt bei Mr. Clinton angefragt, dürfen wir das, sondern die haben neue Finanzprodukte entwickelt und so weiter.
Was zum Beispiel für Finanzprodukte?
Dieses Finanzprodukt, was ja dann wesentlich zur Finanzkrise 2007, 2008 geführt hat, ne, das ist ja wesentlich von dem Gründer von BlackRock, Lawrence Fink, mitentwickelt worden. Da war er noch in einer anderen Finanzinstitution, Blackstone hieß das noch.
Im Vorläufer, ja.
Da hat er dieses Finanzprodukt entwickelt, dass man viele individuelle Kreditverträge für Immobilien, also individuelle von einzelnen kleinen Käufern sozusagen, die eine Eigentumswohnung kaufen wollten oder sich ein Eigenheim bauen wollten oder kaufen wollten, ne, der hat gesagt, man kann doch diese vielen langlaufenden, 30, 40 Jahre laufenden Kreditverträge, da nehmen wir mal 10.000 Stück zusammen, die bündeln wir in ein Wertpapier und bringen das auf den Markt. Mhm. Ne? Also das war so ein Finanzprodukt, was die entwickelt haben. Und da haben die auch erstmal die Regierung nicht gefragt, sondern die haben das einfach gemacht.
Mhm. Ja, das bringt uns ja schon mitten in die Geschichte der Firma BlackRock rein. Wie genau ist die denn so plötzlich so groß geworden? Weil Vermögensverwalter waren ja nur eine Größe unter vielen. Das große Rad wurde ja gedreht von den Investmentbanken. Noch bis zur Finanzkrise. Wie kam es denn dazu, dass solche Vermögensverwalter plötzlich so mächtig wurden?
Ja, die hatten ja ein anderes Geschäftsmodell als die Banken, was auch sozusagen für sie viel billiger war. Weil diese neuen Vermögensverwalter, ich nenne die lieber Kapitalorganisatoren, ja. Die haben zum Beispiel keine Filialen für dich und mich oder ne, für solche Lohnempfänger oder Arbeitslosengeldempfänger oder diese Millionen Menschen, die irgendwo ein Konto haben, damit sie ne, ihre Einkünfte da drauf kriegen und davon abbuchen können. Ne, also BlackRock und Co., die haben keine Bankschalter. Ne, die haben nicht sozusagen diese Last dieser Millionen kleinen Finanzwesen-Teilnehmer, ne, das haben die gar nicht. Mhm. Ne, also BlackRock zum Beispiel hat weltweit, ne, die sind ja weltweit tätig, die haben 16.000 Beschäftigte, nur. Ja? Mhm. Während zum Beispiel die Deutsche Bank, die nicht mal ein Tausendstel des Umsatzes hat von BlackRock, die haben 90.000 Beschäftigte. Ja, weil sie da noch tausende Filialen und Millionen von kleinen Kunden und dieses ganze sozusagen finanzielle Pipifax-Zeug da irgendwie mitschleppen. Ich meine, die bauen das ab und so weiter, aber irgendwie haben sie das noch. Ne, während BlackRock von vornherein gesagt hat, also wir machen keine Bankschalter und so weiter, wir machen keine Laufkundschaft, sondern wir gucken mal, wir suchen Leute, die, sagen wir mal, so ab 10 Millionen gerade mal frei haben. Und von denen nehmen wir das und damit suchen wir dann also Geldanlagen. Kaufen zum Beispiel Aktienpakete bei den etablierten Banken und Unternehmen.
Von welchen Summen reden wir denn da bei BlackRock? Also wenn du sagst, der 100- oder 1000-fache Umsatz von der Deutschen Bank, von welchen Summen reden wir da?
Ja, also das, was BlackRock selbst ja auch immer bekannt gibt, ne, ihr sogenanntes verwaltetes Vermögen beträgt zurzeit mit ein bisschen natürlich jetzt Wertschwankungen, weil da viele Aktien dabei sind, aber beträgt so ungefähr 10 Billionen Dollar.
Im Vergleich also zum Haushalt der Bundesrepublik Deutschland wäre weit mehr als das Zehnfache.
Ja, viel mehr als das Zehnfache. Ne? Die Bundesrepublik Deutschland, einer der wichtigsten, wirtschaftlich mächtigsten Staaten, ne, hat einen Bundeshaushalt von ungefähr 400 Milliarden. Ja, das kannst du, was weiß ich, 200 Mal bei BlackRock unterbringen. Ja. Ja?
Also das heißt, also BlackRock dreht eines der größten Räder in der Geschichte der Wirtschaft, also ein Major Player, an dem wirklich absolut niemand vorbeikommt. Und das muss Staaten ja quasi, in denen diese Firma aktiv ist, mächtig irgendwie nervös machen, weil der Crash einer derart systemrelevanten Firma ja in jedem Fall extrem negative Konsequenzen für die Realwirtschaft eines Landes mit sich bringen wird. Und dementsprechend dimensioniert werden sicher die Auflagen sein, an die BlackRock sich halten muss und dementsprechend eifrig die Aufsichtsbehörden, um denen auf die Finger zu sehen, oder
ja,
nicht?
Ja, so denkt der gute, rechtsstaatlich denkende Bürger. Dankeschön. Ne? Sehr gut, aber in diesen Ebenen wird anders gedacht, ne? Als zum Beispiel die großen westlichen Regierungen, zum Beispiel der G7-Staaten, also der USA, Deutschlands, Frankreichs und so weiter, als die gemerkt haben, aha, da so Anfang der 2000er Jahre, da ist ja ein neuer Typ von Finanzakteuren irgendwie da so jetzt wichtig geworden. Und ja, was machen wir denn mit denen? Ne? Und es sind ja nicht jetzt so Banken wie bisher. Die haben ja zum Beispiel nicht so diese Laufkundschaft und so weiter, was typisch für traditionelle Banken ist. Ja, und da haben die in der G7 erstmal beschlossen, ja, wir stellen diese neuen Finanzakteure unter Beobachtung. Mhm. Wir gucken jetzt erstmal genauer, was machen die eigentlich. Und deswegen, ich glaube 2007 war das, zusammenfallend mit der Finanzkrise, da haben die G7-Staaten gesagt, wir bezeichnen die, solange wir die jetzt beobachten, als Schattenbanken, Shadow Banks. Mhm. Und wenn du nicht weiter weißt, dann bilde ich einen Arbeitskreis, dann haben die einen Komitee in der Zentralbank der Zentralbanken in der Schweiz, in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich gegründet. Und seitdem werden also dann BlackRock und Co. als Schattenbanken beobachtet, aber eben nicht reguliert.
Im Gegensatz zu allen anderen Banken.
Ja, ja. Die ganzen Regulierungen, die man nach der Finanzkrise, wegen der Finanzkrise mit den bisherigen traditionellen Banken gemacht hat, die gelten nicht für BlackRock und Co.
Radio Lora, das Radio für Menschen von Menschen.
Radio Lora informiert euch gerade über die Diktatur des Monetariats. Hier ist wieder euer Ulrich Seibert mit dem heutigen Studiogast und BlackRock-Experten Dr. Werner Rügemer aus Kölle. Ein wichtiger Kritikpunkt an BlackRock ist die fehlende Transparenz. Gerade dadurch, dass die keinerlei Aufsicht unterliegen, haben sich Möglichkeiten ergeben, den offiziellen Börsenhandel einfach zu umgehen. Stichworte wie Dark Pools oder Crossing. Was bedeuten diese Begriffe und welche Konsequenzen bringt das mit sich?
Also BlackRock und Co. unterhalten sogenannte Dark Pools, also dunkle
Tümpel.
Dunkle Räume, ja, in denen neben den regulierten Börsen für Aktien, für Rohstoffe oder auch zum Beispiel heute für Nahrungsmittel oder so, also in diesen Dark Pools werden außerhalb der bisherigen öffentlichen Regulierungen ja, sozusagen Privatgeschäfte abgewickelt zwischen BlackRock und ausgesuchten Kunden. Wir wissen nur im Prinzip, aha, es gibt diese Dark Pools, aber wer da genau mit wem jetzt die Geschäfte, zu welchen Konditionen, Ergebnissen gemacht werden oder was passiert dann, wenn einer der Beteiligten pleite geht oder so, da erfahren wir eigentlich nichts.
Können diese Darkpools steuerlich irgendwie herangezogen werden? Kanzler Scholz hat ja quasi im Wahlkampf versprochen, die Transaktionssteuer zu bringen. Bringt das was?
Ja, also Transaktionssteuer würde eigentlich, wenn man sie wirklich einführen würde, würde sehr viel bringen für den Staat. Weil es ist ja so, BlackRock ist ja zum Beispiel Großaktionär in allen 40 DAX-Konzernen. Ja, bei Siemens und bei Adidas und bei Deutsche Bank und Commerzbank und so weiter. Aber das wirkliche, das eigentliche Geschäftsmodell von BlackRock und Co. besteht darin, mit den Aktien, die sie jetzt zum Beispiel in Deutschland von den 40 DAX-Konzernen und noch 100 weiteren wichtigen Konzernen in Deutschland haben, mit diesen Aktien sozusagen täglich, stündlich, auch sekündlich zu handeln. Ja, das heißt also, weil BlackRock und Co., also da gibt es noch so eine Gruppe von 10 ähnlichen, State Street, Vanguard, Wellington, so heißen so die nächstgrößeren, die sind untereinander auch aktionärsmäßig verbunden und die sind in unterschiedlicher Beimischung eben die führenden Aktionäre in den DAX-Konzernen zum Beispiel. Ja, und deswegen ist dann BlackRock sozusagen der große Insider. Die wissen dadurch, dass sie auch in den Unternehmen gleichzeitig führende Aktionäre, die eigentlich im Wettbewerb miteinander stehen. Mhm. Ja, Commerzbank und Deutsche Bank, BASF und Bayer und so weiter und Monsanto und so. Ne, deswegen wissen BlackRock und Co. mehr über mögliche künftige Entwicklungen der Aktienwerte, ob die fallen oder ob sie steigen. Das ist denen sozusagen egal. Mhm. Und sie können damit, dass sie ja selber überall Aktien haben, die von ihnen prognostizierte Entwicklung auf oder ab noch beschleunigen, indem sie entweder Aktienteile verkaufen oder zukaufen. Mhm. Und damit wissen sie, spekulieren sie früher als andere, die auch spekulieren. Und auch da hilft jetzt noch ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, nämlich Aladdin. Aladdin ist der größte, die größte Datenanlage für Finanz-, Wirtschafts- und Politik.
Moment, Moment, Moment. Also Aladdin würde ich gerne noch kommen, aber es sind jetzt so viele Themen auf einmal, die jetzt über ein paar darüber wischen wir jetzt gerade hinweg. Beispielsweise, du hast einen Aspekt angesprochen, den finde ich unglaublich wichtig, nämlich dieses Common Ownership, also das Eigentum zu halten an direkten, unmittelbaren Konkurrenten, also zum Beispiel Airbus auf der einen Seite, aber auch Boeing. Ich meine, auf beide Firmen übt BlackRock ja einen riesigen oder zumindest potenziell riesigen Einfluss aus. Im Prinzip kann BlackRock, ich weiß nicht, ob sie das machen, es gibt ja, glaube ich, Studien dazu, im Endeffekt heißt es aber, BlackRock kann die Konkurrenz zwischen derart kontrollierten Firmen ja einfach ausknipsen. Also zum ausschließlichen Nutzer der jeweiligen Shareholder, indem die einfach eindeutige Anweisungen an die Geschäftsleitung gibt.
Ja, also das ist ja auch von etablierten Ökonomen untersucht worden, dieses Common Ownership, also die gleichzeitige Eigenschaft als Großaktionär in den Unternehmen, die eigentlich in Konkurrenz miteinander stehen oder in der gleichen Branche sind. Und das ist in der Ölbranche, in der Rüstungsbranche, also ne, BlackRock ist zum Beispiel bei Boeing und bei Lockheed und bei Northrop Grumman und in Rheinmetall und in der größten italienischen Rüstungsfirma Leonardo und so weiter, Großaktionär. Ne? Dadurch wissen sie mehr als andere.
Wäre sicher zu sagen, dass durch BlackRock zumindest potenziell eine gewaltige Monopolisierung unter all diesen Firmen stattfindet?
Ja, also durch dieses Common Ownership, durch dieses gleichzeitige Großaktionärssein in jeweils denselben Branchen, in den Unternehmen derselben Branchen, entsteht natürlich ein Monopol oder ein Kartell, das durch die bisherigen Kartellgesetze überhaupt nicht erfasst wird. Ja, die traditionellen Kartellgesetze in den USA, in Deutschland und so weiter, ne, die gucken immer nur danach, ja, wenn ein Unternehmen ein anderes kauft, ist es dann ein Monopol? Aber wenn BlackRock in allen Banken, Großbanken Europas, in der Société Générale in Frankreich, in der ING in Holland, in der Deutschen Bank und so weiter, der gleichzeitig Großaktionär ist, dann ist das ja ein neues und sogar national übergreifendes Monopol. Aber ne, da gibt es auch in der Europäischen Union keine Kartellgesetze, die auf der Höhe der Zeit wären.
Also Marktwirtschaft auszuschalten ist ganz okay, wenn es von kapitalistischer Seite aus geschieht.
Ja.
Du hast, ich wollte dich unterbrechen, du hast gerade angefangen, über Aladdin zu sprechen oder Aladdin. Was hat es damit auf sich?
Ja, also Aladdin ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock und mit mehreren tausend Softwareingenieuren und sonstigen Finanzspezialisten, Spekulationsprofis, ne, das größte. Die größte Anlage, die es gegenwärtig in der westlichen Welt gibt für die Erfassung von Finanz- und Wirtschafts- und gleichzeitig aber auch Politikdaten. Ja? Das heißt also, alle Aktienwerte derselben Unternehmen an der Börse von Tokio, von New York, von Frankfurt, von Paris, von mir, die werden gleichzeitig erfasst. Mhm. Also dieselbe Aktie, wie wird also die Aktie von Amazon beispielsweise an allen wichtigen Börsen der Welt gehandelt? Welchen Wert hat sie da? Und das wird dann bis in den Nanosekundenbereich, also in den Tausendstel Sekundenbereich sozusagen erfasst und algorithmisch ausgewertet. Das heißt also, wenn es zwei Stellen hinterm Komma zwischen dem Amazon-Aktienwert an der Börse von Tokio und der Börse New York einen kleinen Unterschied gibt, dann wird das automatisch hin und her verkauft. Und so entsteht sozusagen durch diesen roboterisierten Multimillionenhandel sozusagen entsteht sozusagen durch kleinste Teilchen, aber durch diese riesige Menge ein Gewinn für BlackRock und seine Kunden, weil BlackRock setzt das für sich selbst ein, das heißt also für seine
Arbitragegewinne nennt man sowas in der Wirtschaftswissenschaft, glaube ich.
Ja, meinetwegen. Mhm. Und weil das die größte Datenanlage dieser Art sind, kommen auch andere Vermögensverwalter mit ihren speziellen Anfragen und lassen dort dann solche Recherchen ausführen.
Ja, aber nicht nur. Also ich meine, angeblich soll ja auch Aladdin in der Lage sein, zum Beispiel sofort in Sekundenbruchteilen auszurechnen, wenn gerade der Wetterbericht einen Sturm über den mittleren Westen der USA hinwegfegt dadurch wahrscheinlich wird, dass die Weizenernte deutlich geringer ausfällt, sofort Konsequenzen zu ergreifen.
Ja, also das Neue bei Aladdin ist eben, dass nicht nur die unmittelbaren, wie das bisher Vermögensverwalter machen, sozusagen Finanzdaten erfasst werden, sondern auch möglichst alle Daten wie Wetter, wie Regierungsentscheidungen, wie natürlich dann besonders große Ereignisse wie Tsunamis oder dann Kriege, wie die dann Einfluss nehmen auf die Wertentwicklung von Wertpapieren.
Was natürlich auch Spekulation mit Nahrungsmitteln und sowas
bedeutet. Ja, das bedeutet natürlich, also ich glaube, das ist deutlich geworden, ein immer größerer Teil des Geschäfts von BlackRock und Co. besteht jetzt nicht darin, sozusagen auf den Aktien sozusagen zu sitzen und zu warten, ob da Dividende rauskommt oder eben hin und her zu kaufen mit Aktien, sondern mit den Aktien ständig und mit Hilfe eben roboterisierter Software zu handeln, also sprich auch zu spekulieren natürlich.
Also wir haben es hier mit einer Kopplung zu tun von einem massiven Informationsvorsprung vor allen anderen Playern auf dem Markt und andererseits teilweise unregulierten Wertpapierhandel über diese Darkpools. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob sowas stattfindet, aber die Konstellation verführt jedenfalls zu ziemlich vielen illegalen Geschäften, also beispielsweise Insiderhandel oder auch das sogenannte Churning, also das, was du vorhin beschrieben hast, nämlich mit dem Herumschieben von Aktien, was ja auch einigen Vermögensverwaltern vorgeworfen wird, um auf die Weise künstlich Gebühren hochzutreiben zum Lasten der Kunden. Gibt es da Anhaltspunkte, dass sowas bei BlackRock tatsächlich geschieht oder ist das eher nur akademische Frage?
Nein, also ein Teil dieses ständigen Handels mit den Aktien, die ihnen gehören, besteht ja darin, Aktien auch zu verleihen. Na, das heißt also, BlackRock und Co. verleihen gegen eine Gebühr ihre Aktien oder Teile von Aktien von RWE oder Deutsche Bank an jemand, wie bei den Cum-Ex-Geschäften, an Leute, die da sagen, ja, ich brauche jetzt mal eine Deutsche Bank-Aktie für 2 Wochen. Zum Beispiel gegenüber meinem Finanzamt zu erklären, ich muss dann die von mir gar nicht gezahlte Dividendensteuer muss ich zurückerhalten. Und dem ist allerdings im Einzelnen, was sie hätte natürlich tun müssen, die deutsche Finanzaufsicht nicht nachgegangen. Ja, an wen haben BlackRock und Co. Aktien verliehen auf Zeit. Mhm. Und wofür? Und was haben diejenigen, die das, die diese Aktien geliehen haben, was haben die damit gemacht? Ja, aber jedenfalls, wir wissen, das Verleihen von Aktien gehört zum sozusagen ganz standardmäßigen Geschäftsmodell von BlackRock und Co.
Das ist mir total neu, dass BlackRock an Cum-Ex dermaßen intensiv involviert war.
Ja, das wissen wir nicht, weil es nicht konkret untersucht worden ist. Aber wir wissen ja, ne, die Cum-Ex-Steuerbetrüger haben sich ja kurzfristig ihren jeweiligen Finanzämtern als Eigentümer von Aktien ausweisen müssen. Mhm. Und dazu haben sie sich von wem jetzt genau, Leihaktien sozusagen für eine gewisse Zeit ausgeliehen. Und wir wissen jetzt nicht, ob wer, wie, wann das vielleicht bei BlackRock geliehen hat, aber es ist bekannt, BlackRock sagt das ja auch selbst, das Verleihen von Aktien gehört zu unserem Geschäftsmodell. Mhm.
Jetzt ist natürlich ein weiterer Kritikpunkt der, dass Aladdin auch diverse Aufträge von offizieller Seite für BlackRock nach sich gezogen hat, weil BlackRock eben Insider-Informationen hat. Also Obama hat BlackRock zum Beispiel mit der Rettung kriselnder Banken beauftragt. Dann gab es Risikogutachten für Bankenrettung in Irland und Griechenland, für Banken natürlich, an denen BlackRock selber Anteile hielt. Und Larry Fink, der BlackRock-Chef, wurde ja teilweise sogar als Finanzminister gehandelt, jedenfalls wenn Hillary Clinton die Wahl gegen Donald Trump gewonnen hätte. Also die Verstreckung von BlackRock und der Politszene des Westens ist ja auch in Deutschland deutlich an Friedrich Merz, heute CDU-Vorsitzender, damals Aufsichtsratsvorsitzender bei BlackRock. Wie ist denn das mit der Expertise? Ich meine, bei all den Wirtschaftsfachleuten, die wir an den Universitäten sitzen haben, kann denn das sein, dass BlackRock wirklich so einzigartig ist in seiner Expertise, dass da wirklich kein einziger Professor ran kann?
Ja, Professoren, Ökonomieprofessoren, die haben selber ja eigentlich jetzt keinen direkten Einfluss, sondern sie sind halt, sagen wir mal, gefragte Medienplapperer. Ja, die sollen halt irgendwas erklären, was BlackRock und Co. sowieso macht. Sie sollen aber natürlich den Namen BlackRock nicht erwähnen, ne? Das ist klar. Du hattest ja vorhin auch gefragt, wo war eigentlich der große Sprung von BlackRock nach ganz oben? Mhm. Und das ist tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, durch diesen Auftrag der Obama-Regierung passiert.
Okay.
Ne? Als Obama sozusagen drankam mit seiner Regierung, war ja mehr oder weniger zufällig dann auch die Finanzkrise. Ne? Und jetzt mal vereinfacht gesagt, der Obama wusste und seine Leute wussten, was machen wir jetzt da mit diesen ganzen kaputten Banken. Und da gab es ja auch zum Beispiel die größte amerikanische Versicherungsgesellschaft, AIG, die ja diese ganzen Schrottpapiere eigentlich versichert hatte, aber weil die jetzt alle Schrott waren, konnte AIG die gar nicht jetzt auszahlen, wie es im Vertrag stand und so weiter. Und da musste diese AIG auch gerettet werden und General Motors war pleite und so weiter. Ja, und da hat eben Obama gesagt, Mensch, wer kennt sich denn hier in der Finanzwirtschaftswelt aus? Ach, da haben wir doch BlackRock, Gott sei Dank. Okay. Ne? Und dann hat er diesen Großauftrag, Generalauftrag bekommen von der Obama-Regierung, du wickelst für die amerikanische Regierung die Finanzkrise ab.
Aber Entschuldigung, also wenn ich jetzt da so ein bisschen böse nachfrage, einerseits bewertet BlackRock gegen Honorarunternehmen, andererseits handelt eben diese Firma BlackRock genau mit den Papieren eben dieser Unternehmen, von deren Ertrag wiederum von diesen Bewertungen abhängt, die sie im ersten Schritt erstellt haben. Da fällt mir zumindest spontan das Wort Interessenskonflikt ein. Ist es sonst niemandem eingefallen?
Ja, auf der offiziellen Seite nicht. So wurde eben BlackRock durch diesen Obama-Auftrag jetzt dann über das hinaus, was sie bisher schon waren, der allergrößte Insider, nicht nur der amerikanischen Finanzwelt und Wirtschaftswelt, sondern BlackRock hat ja dann privilegierten Zugang zu den Daten der insolventen Unternehmen, Banken und so weiter bekommen, hat mitentschieden oder entschieden, wer wird gerettet, wer wird nicht gerettet, wer wird teilgerettet, wer wird verkauft und so weiter. Und da konnte erstens BlackRock selber zugreifen. Die haben dann Zukäufe gemacht und kannte sich natürlich jetzt am allerbesten aus. Und weil ja die Finanzkrise ja auch die europäischen führenden Banken betroffen hat, denn die haben ja alle, Deutsche Bank und so weiter, mit diesen Schrottpapieren selber gehandelt. Deswegen hat ja BlackRock dann auch Einblick bekommen und Entscheidungsbefugnis, wie viel Entschädigung bekommt zum Beispiel die Deutsche Bank. Ja, und deswegen war dann also auch dieser Auftrag der Obama-Regierung mit diesem nochmal erweiterten Insiderwissen, nicht nur für die amerikanische, sondern auch für die europäische oder EU-Wirtschaft, dann sozusagen der Sprung über den großen Teich. Und deswegen hat dann seit etwa 2008, 2009 der Aufkauf von Eigentumsanteilen, also Aktien, Paketen deutscher, europäischer, französischer, italienischer, belgischer und so weiter, englischer Unternehmen richtig angefangen. Und so wurden dann in dieser Zeit, wo in Deutschland diese nette Bundeskanzlerin die Regierung geführt hat, die immer gesagt hat, uns allen Deutschen geht es gut. Und die BlackRock-Leute, die sind im Bundeskanzleramt ein- und ausgegangen und die Merkel hat nie was darüber gesagt. Deswegen wissen heute die allermeisten Menschen nicht, dass BlackRock der größte Aktionär in Deutschland ist.
Letzte Frage bitte quasi als Schlusswort in wenigen Sätzen beantworten. Warum muss BlackRock deiner Ansicht nach enteignet werden?
Ja, BlackRock steht sozusagen beispielhaft für einen bestimmten neuen, mit der Deregulierung der 90er Jahre groß und mächtig gewordenen neuen Typ von Finanzakteur und Eigentümer von Banken und Unternehmen. Und das hat ja zu einer unkontrollierten Mächtigkeit geführt, die auch die Staaten und die Unternehmen schädigt, die Volkswirtschaft. Also BlackRock sucht sich überall in jedem Standort, in Deutschland, in Belgien, in so weiter, auch in den USA, sozusagen die schönsten Unternehmen raus, und aber achtet überhaupt nicht auf die Entwicklung der jeweiligen Volkswirtschaft. Und sie verdienen natürlich auch mit immer mehr Auslagerungen, mit Niedriglöhnen, mit Leiharbeit und so weiter. Und was wir noch nicht angesprochen haben, was auch eine wichtige Begründung für die Enteignung ist, BlackRock und Co. sind die größten Beihelfer für globale Steuerflucht, weil die großen Kapitalgeber für BlackRock werden ja anonymisiert. Also BlackRock ist ja sozusagen nur bei RWE oder Deutsche Bank der Vertreter der eigentlich wirtschaftlich Berechtigten, denen die Gewinne zufließen. BlackRock leitet die Gewinne dann weiter unter Abzug einer Gebühr für sich selbst. Aber diese Superreichen, die das Kapital an BlackRock geben, die werden mit Hilfe von BlackRock und mit Wirtschaftsprüfern und Anwaltskanzleien und so weiter anonymisiert, und ihr Kapital, an das die Gewinne überführt werden, werden in Briefkastenfirmen auf den Cayman Islands, auf Jersey, in Luxemburg und so weiter domiziliert, wie der Fachbegriff heißt. Das heißt also, dadurch werden Staaten verarmt und entmachtet. Und auch deswegen ist Deutschland, sind und USA ja ganz besonders, alle wichtigen, eigentlich sozusagen führenden, wichtigen, großen, reichen Staaten sind ja eigentlich so tief verschuldet, dass auch die öffentliche Infrastruktur immer mehr verfallen ist. Krankenhäuser, Kanalisationen, Schulgebäude und oder die staatlichen Dienste, die man eigentlich in Anspruch nehmen müsste und dürfte. Ne? Und weil diese Freiheiten, die Blackrock und Co. so genutzt haben, so sozial und gemeinschädlich sind und dass ein solches systemisches Ausmaß angenommen hat. Deswegen plädieren wir für Enteignung.
Ja, also ich denke, liebe Hörer, ihr habt schon mitbekommen, dass man in einer Stunde Themen wie solch dieses wirklich nur sehr an der Oberfläche behandeln kann. Und viel zu früh muss ich mich deswegen zusammen mit Herrn Dr. Rügemer von euch mit der Empfehlung verabschieden, doch mal in sein Buch BlackRock und Co. enteignen, auf den Spuren einer unbekannten Weltmacht hineinzusehen. Die nächste Sendung am 19. Oktober wird voraussichtlich mit den Handlangern des Monetariats beginnen. Und da es davon eine ganze Menge gibt, weiß ich heute noch nicht, wen genau ich mir vornehmen werde. Aber ich kann versprechen, es bleibt spannend und gruselig.